Gut fürs Karma. Der Begriff Karma wurde früher ausschließlich in einem religiösen Zusammenhang verwendet. Er stammt aus dem hinduistisch-buddhistischen Gedankengut. Karma ist dabei diejenige Handlung, die den Menschen in den Kreislauf der Wiedergeburten einbindet. Und die Idee der Wiedergeburt ist verbunden mit einer Tatvergeltung nach ethischen Gesichtspunkten. Der gut Handelnde wird als Guter, der schlecht Handelnde wird als Schlechter geboren, also wiedergeboren. Ein besonderes Gewicht liegt auf der Eigenverantwortlichkeit des Menschen. Durch sein Handeln bestimmt man sein Schicksal. Man erhandelt sich sozusagen die Welt. Himmel, Erde, Hölle. Materielle Umstände, Glücks- und Unglückserfahrungen, die Länge des Lebens und die gesundheitliche Verfassung. Inzwischen hat es das Karma in die Umgangssprache geschafft und auch in die Beurteilung des alltäglichen Handelns. Dabei hat es manches von seinem religiösen Ursprung mitgenommen, manches aber auch nicht. Man könnte eine Handlung folgendermaßen beurteilen: Wenn man zum Beispiel abends am Bahnhof einer gehbehinderten älteren Frau mit Rollator das letzte Taxi vor der Nase wegschnappt. Meine Schülerinnen und Schüler sagen kurz und knapp einfach Karma, wenn jemand bekommt, was er ihrer Meinung nach verdient. Und fast ausschließlich gebrauchen sie Karma dabei in einem negativen Sinn. Auf der Suche danach, die heute verbreitete Karma-Vorstellung etwas deutlicher zu fassen, bin ich durch den Tipp eines Kollegen bei dem Anthroposophen Rudolf Steiner gelandet. Er scheint mir vieles von dem Gedankengut, das heute mit Karma verbunden ist, formuliert zu haben. Bei ihm gibt es so etwas wie eine regelrechte Karma-Lehre. Und da geht es darum, dass der Mensch sich beständig höher und weiter entwickelt. Und das ist die Verantwortung des Menschen und das ist auch die Chance des Menschen. Rudolf Steiner schreibt zum Beispiel: Karma ist eine Macht, für die der Mensch eigentlich den Weltenplänen dankbar sein sollte. Denn Karma sagt uns: Hast du einen Irrtum begangen? Gott lässt seiner nicht spotten. Was du gesät hast, das musst du auch ernten. Dieser Irrtum bewirkt, dass du ihn verbessern musst. Dann hast du ihn aus deinem Karma ausgetilgt und du kannst wieder ein Stück vorwärts schreiten. Ohne Karma wäre unser Fortschreiten in der menschlichen Laufbahn unmöglich. Für viele Menschen ist es ein überzeugender Gedanke. Man erntet, was man gesät hat. Gehen nicht auch einige Gleichnisse aus dem Neuen Testament in dieselbe Richtung? Reicher Mann und armer Lazarus. Die Lesung. Der reiche Mann gönnt dem armen, kranken Bettler vor seiner Haustür nicht einmal die Essensreste von seinem Tisch. Als beide sterben, bekommt der arme Mann einen Ehrenplatz in Abrahams Schoß. Der Reiche leidet Qualen im ewigen Feuer. Er wird also im Jenseits, so kann man es sehen, für sein Verhalten im Diesseits bestraft. positiv gedeutet, liegt dem Karma-Gedanken die Einsicht zugrunde, dass der Mensch in seinem Handeln und in seinen Entscheidungen frei ist. Es liegt in unseren Kräften, sich dem Guten zu öffnen und die wesentlichen Chancen zu ergreifen. Oder sich auch dem zu verschließen. Im Karma-Gedanken liegt die starke Vorstellung, dass wir in uns ganz viel Potenzial zum Guten haben und dass es notwendig ist, dieses Potenzial für unser Leben fruchtbar zu machen. Reicher Mann und armer Lazarus, der reiche Mann könnte einen Arzt besorgen, der sich um die Geschwüre kümmert. Er könnte für den Mann vor der Tür ein Obdach suchen, das wenigstens Schutz vor den Hunden bietet. Er könnte ihn mit dem Nötigsten versorgen. Auf uns übertragen, es steht mir frei und entspricht dem Guten in mir, wenn ich nach meinen Möglichkeiten das, von dem ich weiß, dass es gut ist, auch in die Tat umsetze. Im Gleichnis Jesu können wir einen Blick auf die Welt aus Gottes Augen werfen. Und wir sehen beispielhaft, wie die Prioritäten Gottes sich von unseren Lebensentwürfen unterscheiden. Es ist interessant, im Gleichnis ist nirgendwo davon die Rede, der arme Mann habe besonders vorbildlich gelebt. Nur, dass er arm ist, genügt für Gottes Erbarmen. In der Freiheit des Menschen liegt es beschlossen, dass wir notwendigerweise Irrtum begehen und Fehler machen. Und dabei ist es eine Binsenweisheit, dass man aus seinen Fehlern etwas lernen kann. Aber wie steht es damit, was Rudolf Steiner geschrieben hat? Muss man jeden Irrtum, jeden Fehler verbessern? Kann man das überhaupt? Es ist ein verlockender Gedanke, dass es in unserer Macht steht, alles, wirklich alles wieder gut zu machen, ins Reine zu bringen, zum Guten zu wenden. Aber so viel meine ich im Leben schon verstanden zu haben, dass manche Dinge von uns selbst nie in Ordnung gebracht werden können. Manchmal bleibt nur die Hoffnung, diese Dinge vor Gott zu bringen. Im Gebet, im Gespräch, in einer Beichte. Und darauf zu vertrauen, dass Gott zurechtrückt, wo wir scheitern. Dass er heilt, was wir kaputt machen. Der Karma-Gedanke macht die Idee der Selbstperfektionierung des Menschen sehr stark. Die Optimierung, die ja inzwischen in fast jedem Bereich unseres Lebens angekommen ist, gilt auch für den Glauben. Auch hier kannst du noch besser, noch eifriger, noch gläubiger sein. Im Gegensatz dazu scheint es mir eher so, dass eine gewisse Fehlerbehaftetheit, Unvollkommenheit, Bruchstückhaftigkeit wesentlich zum Menschsein dazugehören und auch zum Glauben. Das eine ist diese Aufforderung zu Besserung und Höherentwicklung. Das andere, was den Karma-Gedanken so reizvoll macht, ist die nie nachlassende Suche nach den Ursachen für schlechtes Ergehen. Wenn jemand sein Leben nicht auf die Reihe kriegt, dann ist er platt gesagt selbst daran schuld. Und dieser Gedanke befriedigt irgendwie das Bedürfnis, das Unberechenbare und Ungewisse auszuschalten. Das Leben wird auf diese Weise beherrschbar. Das gibt uns eine Sicherheit. Und natürlich passen solche Gedanken wunderbar in eine Gesellschaft, in der Leisten und Erarbeiten einen hohen Stellenwert hat. Und die weit verbreitete Mentalität von jeder ist seines Glückes Schmied. Für uns ist es wichtig, die Kontrolle über unser Leben zu haben. Wir wären gerne die Herren unseres Schicksals oder wenigstens die Herren über unser Leben. Wobei dem christlichen Glauben die tiefe Einsicht zugrunde liegt, dass wir diese Verantwortung abgegeben haben. Der Karma-Gedanke oder diese Suche nach den Ursachen, das erinnert mich an Vorstellungen, an denen sich die Reformation unter Martin Luther eigentlich verabschiedet hat. Aber scheinbar wirken sie immer noch sehr stark in uns. Wenn auch interessanterweise eben nicht mehr wie in der Reformationszeit oder kurz davor, nicht mehr in einer religiösen Form, sondern sozusagen in einer verweltlichten Form. Ablasshandel, also eine Ersatzhandlung zur Bereinigung der Vergangenheit. Punkte sammeln fürs Hier und Jetzt, damals fürs Himmelreich. Werkgerechtigkeit. Die Vorstellung, durch gutes Tun einen guten Platz bei Gott zu haben. Wer von Gott angenommen ist, spürt das in seinem Leben. Und wer im Leben scheitert, ist dann auch von Gott verworfen? Mir selbst ist unbehaglich bei der Vorstellung, dass der Mensch ganz und gar für das, was ihm widerfährt, verantwortlich sein soll. Werden wir damit der Wirklichkeit des Leidens in der Welt gerecht? Das ist eine rhetorische Frage. Ich glaube nicht. In weiten Bereichen ist doch das Leiden in der Welt alles andere als selbst gewählt oder selbst verschuldet. Ich habe dazu andere Wirklichkeiten im Kopf. Dass der liebste und engagierteste Mensch der Welt einen fiesen Krebs bekommt. Dass durch einen Unfall eine ganze Familie ins Unglück stürzt. Dass ein Mensch, der ganz bewusst gesund lebt, krank wird. Oder globaler gefasst, können wir das Schicksal der Schwerkranken, der Hungernden, der Armen, der unter einer Diktatur Leidenden wirklich so deuten, selbst gewählt, selbst verschuldet, das wäre wohl zu einfach. Der biblische Glaube nimmt an, dass Leid, Krankheit und Tod bei allen seelischen, körperlichen, gesellschaftlichen und Umwelteinflüssen, die ich gar nicht abstreiten will, der Endlichkeit und Verletzlichkeit unseres biologischen Lebens zuzuschreiben sind. Wir können trotz allem das Leben sinnvoll gestalten und das Dasein als Geschenk feiern. Aber wir haben auch Ohnmacht zu ertragen. Zusammen mit einem gleichsam ebenfalls ohnmächtigen, aber solidarisch mit uns kämpfenden und leidenden Gott. Sicher muss ich christlich gesehen Verantwortung für mein Leben übernehmen. Und in dieser übernommenen Verantwortung oder auch in der abgelehnten Verantwortung stehe ich dann wiederum vor Gott. Wohlgemerkt, ich stehe vor Gott, nicht vor mir selbst und auch nicht vor den anderen. Gott urteilt über mein Leben. Und das ist ja gerade der Clou an unserem christlichen Erlösungsglauben, dass Gott im Glauben schon über unser Leben geurteilt hat. Er hat uns dabei für gut befunden. Für gut befunden. Nicht jede unserer Taten, aber uns selbst. Wie Luther es sagt, vor Gott sind wir Gerechte und da gibt es keinen Optimierungsbedarf. noch gerechter, noch gläubiger, noch fromm, noch frömmer zu sein. Das haben wir schon alles. Unsere Aufgabe ist, das zu werden, was wir schon sind. Und das hat durchaus auch ein aktives Element. Der Glaube ist ganz und gar ein Geschenk der Gnade. Und dieses Geschenk ermutigt und befähigt uns dann auch zu einem aktiven Sich-Wandeln. Leistung und Vergeltung ist schwer mit der Botschaft Jesu vom barmherzigen und liebenden Gott zu vereinbaren. Jesus erzählt nämlich in weiteren Gleichnissen von Gott, und zwar so: Gott ist der barmherzige Vater, der dem heimkehrenden Sohn entgegeneilt und ihn in die Arme schließt. Er ist der Weinbergsbesitzer, der dem Arbeiter, der nur die letzte Stunde für ihn arbeitet, den vollen Lohn zahlt. Was heißt das anderes, als dass der, der zur Umkehr bereit ist, von Gott durch ein neues Verhältnis umgewandelt wird? Wir brauchen kein Karma anzusammeln oder abzutragen. Gott pfeift aufs Karma. Worauf es hier ankommt, finde ich beispielhaft in einem Gedanken des Apostels Paulus im Römerbrief formuliert. Gott hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle dahingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Alles. Auch wenn es im Leben fragmentarisch und bruchstückhaft bleibt. Alles, auch wenn wir hinter unseren Möglichkeiten zurückbleiben. Alles, auch wenn unser Leben zerbrechlich und gefährdet ist. Alles, auch wenn wir weit davon entfernt sind, jemals Perfektion zu erreichen. Gott pfeift aufs Karma. Amen.